mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Ja, und wir begrüßen Sie ganz herzlich vom Filmfest hier in München, der 37. Ausgabe des Festivals, die am Donnerstag eröffnet wurde. Wir stehen hier direkt vor dem Festivalzentrum am Gasteig. Hier wird über den roten Teppich in ein paar Stunden Antonio Banderas laufen. Der spanische Schauspieler bekommt hier nämlich den Ehrenpreis. Und auch sonst ist in diesen Tagen viel los auf dem roten Teppich. 48 Weltpremieren gibt es hier bis nächsten Sonntag. Es wird vorbereitet. Man hört schon die Wagen im Hintergrund entlangrollen den Weg.
Genau, ja. Richtig. Also wir werden aber nicht weggeräumt. Wir bleiben noch hier die nächsten 90 Minuten. Auch übrigens der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat dieses Festival für sich entdeckt. Und wenn es nach ihm geht, dann sollte München der Berlinale schon bald den Rang ablaufen. Und deswegen wird es hier bei uns auch um Festivalpolitik gehen und die Zukunft dieses noch zweitgrößten Festivals in München. Viel Spaß dabei. Das Filmfest befindet sich gerade im Umbruch hier beim Festival in München. Und auch in der Presse wird sehr heftig darüber diskutiert. Intensiv und lautstark berichten die lokalen Medien, auch die Süddeutsche Zeitung, über zum Beispiel die Pläne der Landesregierung, das Festival mit 3 Millionen Euro zu einer Art Berlinale-Konkurrenten aufzubauen. So stellte sich jedenfalls Markus Söder, der Ministerpräsident, vor. Und er will auch, dass sich die Münchner Stadtpolitik stärker daran beteiligt.
Ja, und wenn sich Lokal- und Landespolitik so intensiv über ein Kulturevent beugen, dann müssen Hoffnungen und Wünsche in das Filmfest groß sein. Mehr Geld, mehr Medien, mehr Publikum, so könnte man die Diskussion wohl zusammenfassen. Und einer, der diesen Kurs des Festivals maßgeblich gemeinsam mit der Direktorin Diane Eline vorantreiben soll, ist Christoph Gröner, der neue künstlerische Leiter. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sie sprechen gemeinsam mit der Festivalleiterin davon, dass diese Festivalausgabe 2019 so eine Art Übergangsjahr sein soll. Also Schritt für Schritt soll dieses Festival zukunftstüchtig gemacht werden. Aber wie sieht denn das aus, das perfekte, ideale Filmfest München in der Zukunft?
Okay, die letzte, üblicherweise letzte Frage ganz am Anfang.
Genau, richtig.
Wunderbar. Also 2022 feiern wir unseren 40. Geburtstag. Ich glaube, dann wollen wir das Festival sein, das wir aus unserer Sicht sein sollten. Und die Kernidee, die wir da verfolgen über die nächsten Jahre, ist, ein Filmvolksfest zu werden. Also einen Ort zu schaffen, an dem sich die Menschen versammeln können und angesichts dieses wunderbaren Dings-Kino reden, sich austauschen, erstmal da sein und sich von der Leidenschaft für Kino anstecken lassen. Sie müssen also zu uns ins Kino kommen oder dürfen oder können zu uns ins Kino kommen, aber sie können sich auch zuerst mal versammeln, darüber reden und eine gute Zeit haben. Das ist vielleicht so ein Endpunkt, weil uns sehr wichtig ist, die Leute mit Leidenschaft für das Kino auch zukünftig anzustecken. Es gibt viele Unkenrufe im Bereich des Kinos. Wir glauben total dran. Wir glauben auch, dass das als Filmfest München unsere DNA ist und stellen jetzt für die Zukunft ganz viele Fragen in andere Richtungen. Wie verändert Virtual Reality das Kino? Wie verändert Games-Technologie zum Beispiel das Kino? Das sind so Fragen, die uns aktuell beschäftigen und die das Festival in den nächsten Jahren prägen. Aber wir können auch über Sachen reden, die jetzt schon dieses Jahr im Festival sind.
Ja, weil im ersten Teil der Antwort habe ich Kino, Kino, Kino gehört. Und wenn es nach Söder geht, soll es ja ein Medienkunstfestival werden. Wie sehr unterstützen Sie diesen Ansatz?
Also ich glaube, das Wort war Medienfestival und in gewisser Weise sind wir schon immer ein Medienfestival gewesen. Das Filmfest München hat sich so früh wie kein anderes Festival dem Fernsehen geöffnet. Das hat sich so früh wie kein anderes Festival in Deutschland den Serien geöffnet. Es hat immer schon Kooperationen mit Museen angestrebt. Und insofern, in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, fühlen wir uns eigentlich schon ganz wohl und ganz heimisch und haben deshalb in diesem Jahr gesagt, okay, für Virtual Reality ist jetzt der Punkt gekommen, wo es ganz interessante Auswirkungen auf das Kino hat oder wo Kinoerzähler in die Virtual Reality gegangen sind und plötzlich anders erzählen. Virtual Reality wird plötzlich zu einem eigenen Medium. Ja, man setzt sich noch einzeln die Brille auf. Ich glaube, dass das ein Zwischenschritt ist. Erzählt wird schon so auf eine andere Art und Weise für ein neues Publikum und das Publikum kann sich das jetzt hier anschauen. Games zum Beispiel, um auch dieses Stichwort aufzugreifen, das ist vor allem eine technologisch interessante Komponente, die wir da erleben. Games-Technologie, sogenannte Games-Engines, werden mehr und mehr dafür genutzt, auch Filme herzustellen, Teile von Filmen, Hintergründe von Filmen, teilweise virtuelle Charaktere zu kreieren. In den nächsten Jahren wird das ganz sicherlich noch eine größere Rolle spielen. Und wir glauben eben auch, nicht nur den Blockbuster beeinflussen, sondern eben auch das künstlerische Kino. Wenn plötzlich solche virtuellen Welten irgendwie Künstlern, Filmkünstlern oder Arthouse-Künstlern zugänglich sind, wird das auch das Arthouse-Kino irgendwo verändern müssen.
Erste Schritte gibt es dieses Jahr. Es gibt Virtual Worlds. Das ist ein 3-Tages-Programm, wo man sich hier auch eine Art Wettbewerb mit virtuellen Realitäten ansehen kann, mit narrativer VR, wie es offiziell heißt. Ich habe trotzdem eine Frage, auch weil Sie gerade gesagt haben, neues Publikum erschließen. Ich sehe das seit 2 Jahren beim Filmfestival in Venedig, die ja sehr früh auf diesen Zug gesprungen sind, die auch einen eigenen Wettbewerb haben mit Virtual Reality. Das ist gut besucht, aber ausschließlich von der Fachpresse. Ist das überhaupt, ja, publikumstauglich, wenn ich von so einem normalen Kinogängerpublikum spreche, oder ist es letztendlich etwas, was die Fachwelt letztendlich nur interessiert?
Das ist eine sehr genaue und gute Beobachtung. Man kann mit Virtual Reality, was jetzt noch eine Einzelerfahrung zusammen ist, kann man nicht Tausende oder Zehntausende Leute ansprechen. Das ist so. Aber die Erzählform hat trotzdem schon die Phase des Experiments verlassen oder ist gerade dabei. Und es ist ein hochinteressanter Moment, da auf internationalem Niveau einzusteigen. Und wir machen das damit, dass wir diesen Wettbewerb haben. Wir haben aber auch international die erste Retrospektive eines VR-Hauses, nämlich von Felix and Paul aus Montreal. Wir haben mit Colm Slevin, der für Facebook Virtual Reality maßgeblich vorantreibt, einen der wichtigsten sozusagen Macher in diesem Bereich hier in der Jury. Also wir steigen tatsächlich jetzt zu einem Zeitpunkt an, wo wir mit Virtual Reality an der Schwelle stehen, dass sich das narrative Erzählen damit aus den Kinderschuhen entwickeln und wirklich spannend wird für ein breites Publikum. Wir haben derzeit die Hoffnung, aber wir gehen nicht davon aus, dass wir damit viele Tausende ansprechen. Das ist tatsächlich jetzt für die Fachpresse und für ein wirklich interessiertes Publikum. Aber mittelfristig, die technologischen Sprünge sind so schnell, kann man sich wirklich vorstellen, weil es zum Beispiel Experimente gibt, dass Leute mit 200 Brillen gleichzeitig im Kino sitzen, dass alle in einem virtuellen Raum sitzen und sich Kino wieder mit dieser Virtual Reality verbindet oder mit Augmented Reality. Man hat Brillen auf und verändert Orte. Wir glauben wirklich, dass die nächsten 10 Jahre da viele Entwicklungen sehen und wir wollen deshalb als Festival besonders flexibel sein. Aber nochmal, wir sind eine etablierte Marke, es gibt uns 37 Jahre und wir werden natürlich den Teufel tun, das gewachsene Vertrauen in uns als Kinoort einfach aufzugeben. Das wird immer bleiben. Es geht doch darum, sich für Neues zu öffnen, das Gute zu bewahren und zu schauen, wie wir noch mehr für Kino tun können, damit große Publika entstehen. Und das wird für uns maximal in der Veränderung, was Kino anbelangt, bedeuten, dass wir vielleicht 10-20% weniger Film spielen und damit noch mehr tun können für jeden einzelnen Film. Aber wir wollen die Leute im Kino haben, ist doch klar.
Klar, denn Ihre Kernkompetenz liegt ja auch im Kino. Was Games angeht, auch da müssten Sie ja selber erstmal wahrscheinlich sich einarbeiten.
Also ich habe schon viel gespielt in meinem
ja.
Also ich meine, ich bin jetzt Anfang 40. Ich glaube, fast jeder, der jetzt Anfang 40 ist, hat auch in irgendeiner Form eine Erfahrung an Konsolen.
Ja, keine Frage, aber es ist ja eine Frage, privat zu spielen oder das dann in Festivals zu integrieren. Und meine Frage wäre, die Games sind in diesem Jahr noch nicht wirklich vertreten und man seit Jahren heißt das, die Games, das wird sich alles mehr verbinden, Film und Games, es passiert nur nicht so wirklich.
Nee, und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass Festival-Erfahrung für Kino etwas ist, wo man im Kinosaal zusammensitzt. Bei Games, das ist als wenn ich das so beobachte, und wir beobachten das ganz genau, Games im Festival-Kontext sind immer eher E-Sports. Das sind Sportveranstaltungen im Grunde. Was uns deshalb jetzt, zu diesem Zeitpunkt 2019, besonders stark interessiert, ist, dass Games-Technologie von Filmemachern wie Neil Blomkamp, der District 9 und andere Filme gemacht hat, so genutzt wird, dass er seine Filme quasi zu 98% im Computer entwickelt. Alles sieht fotorealistisch aus. Die Menschen in diesen Räumen können sich frei bewegen. Also man muss sich vorstellen, diese Filme, die laufen linear ab, die er gemacht hat mit seinen Oats Studios, und dann will er was verändern. Dann klickt er da drauf, dann wird das eine 3D-Landschaft durch die Games Engine und dann kann er einen Menschen um 3 Meter verschieben. Und dann klickt er wieder auf Play und der Film läuft sofort weiter ab. Das ist doch irre Technologie, die Games-Technologie, und die verändert das Filmemachen. Das ist im Moment das, was uns interessiert und wie wir die Kulturtechnik spielen, ja, am Computer integrieren können im Festival-Kontext. Da gehen wir sehr vorsichtig vor, weil wir unsere Marke eben, wir wissen, was unsere Kernmarke ist, aber wir wollen uns dem öffnen und wir fragen immer nach den Verbindungslinien.
Bei uns zu Gast ist Christoph Gröner, neuerdings künstlerischer Leiter des Filmfests, aber eben auch zuständig für die Reihe Neues Deutsches Kino, eine der wichtigsten Plattformen für den neuen deutschen Film. Christoph Gröner, der Blick in die Filme zeigt, dass sich der Großteil wieder ins Private zurückzieht. Ist so ein bisschen eine übliche Bewegung des deutschen Kinos, Gefühle und Beziehungen darzustellen. Ist das so? Wundert Sie das? Oder ist das was sowieso schon seit ein paar Jahren sich in den Filmen zeigt?
Also ich glaube, über die ganze Reihe, die ganze Breite der Reihe gibt es durchaus auch sehr viele politische Impulse oder Setzungen. Da ist zum Beispiel ein Dokumentarfilm, Rettet das Feuer, über die schwule Szene und Jürgen Baldiger, dem Fotografen, der sie begleitet hat, Anfang der 90er Jahre in Berlin. Das ist ein Wahnsinnsfilm, ein Wahnsinnsdokumentarfilm und wir freuen uns sehr, den zu haben. Jetzt stellt sich bezüglich des Rückzugs ins Private doch die Frage, ob das auch nicht vielleicht eminent politisch ist. Dass nämlich die Charaktere, die in der ganzen Reihe, die man vielfach findet, irgendwie mit der Realität an sich immer schlechter vielleicht zurechtkommen. Diese Realität vielleicht Twents weniger Möglichkeiten auf Zukunft bietet und sie dann ihre eigene Kunstrealität kreieren. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Film wie Golden Twenties von Sophie Kluge, der erste Film mit Henriette Confurius, die eine Art weiblichen Drifter in Berlin spielt, in der Kulturszene dort von Praktikum zu Praktikum sich hangelt, von loser Beziehung zu loser Beziehung. Und eigentlich wird ihr Leben genauso porträtiert wie ein, ich drehe es mal um, Drifting Berlin. Also eine Gesellschaft, eine Stadtgesellschaft, aber auch die gesamte Gesellschaft, die auf fast unangenehme Weise in Bewegung gerät. Und darauf reagieren die Charaktere.
Sophie Kluge, dürfen wir auch sagen, die Tochter von Alexander Kluge. Ihr Debütfilm feiert heute die Weltpremiere. Mit einer der Gretchenfragen, mit der Sie sich auseinandersetzen müssen als Planer dieser Reihe, aber sicherlich auch als künstlerischer Leiter dieses Festivals, ist natürlich die Frage, ist Netflix Kino? Und je nachdem, wie Sie sie uns gleich beantworten werden, ist die Frage, warum der erste deutsche Netflix-Spielfilm Kidnapping Stella nicht in Ihrer Reihe läuft.
Das, was ich vorher gesagt habe, dass wir uns schon immer anderen Medienformen geöffnet haben, das stimmt ja auch jetzt für Netflix. Also wir öffnen uns dem Streaming und wir finden aber, dass es hier vergleichbar gesetzt sein sollte wie das Fernsehen. Das Fernsehen hat eine eigene Reihe, das neue deutsche Fernsehen, und diese Filme dort, die haben eine eigene Reihe. Für Streaming haben wir das nicht. Wir haben mit dem Spotlight aber eine Reihe, wo wir ungewöhnliches deutsches Kino oder deutschen Film unterbringen können. Und was ich zur ästhetischen Qualität von Kidnapping Stella sagen kann, mit Jelle Haase, Max von der Grüben, ja fantastisch besetzt mit einem Regisseur, der die Perspektive der Berlinale schon mit einem ganz anderen Film eröffnet hat, nämlich Distanz vor Jahren. Natürlich also ein spannender Thriller insgesamt. Und das wollten wir nicht missen, das auf der großen Leinwand sehen zu können. Und dem wollen wir uns nicht versperren. Aber ich glaube, das ist natürlich die Reihe Neues Deutsches Kino, dass diese Reihe dafür da ist, wirkliche Entdeckungen zu machen, die auch wirklich das Potenzial haben sollen, ins deutsche Kino zu kommen und dort ein breites Publikum im eigentlichen Kino zu finden.
Ist das aber nicht vielleicht auch ein Grund, weil man in ihrer Reihe ja auch gelddotierte Preise bekommen kann, dass man jemanden, einen Förderpreis, der auch sehr gut dotiert ist, dass man da nicht Netflix, das ja eh schon so viel Geld hat, nicht noch die Chance geben möchte, dass sie abräumen quasi den Sack voller Geld?
Nee. Also tatsächlich mit dem Förderpreis hat die Entscheidung nichts zu tun. Für mich war der wichtigste Gedanke, diese Filme, die ja zum Teil auch hier in den letzten Jahren ihre Verleiher gefunden haben oder ihre internationalen Weltvertriebe, also die Menschen, die Filme in die ganze Welt bringen aus Deutschland, dass diese Chance bestehen soll, dass wir nicht nur diese drei Festival-Screenings haben und dann ist der Film irgendwo in einem kleineren Format zu sehen, sondern dass wirklich die Chance besteht auf eine nationale Reise über Festivals, auf eine nationale Auswertung im Kino oder vielleicht auf einen großen internationalen Festivalerfolg. Das ist das große Ansinnen.
Christoph Gröner war unser Gast, frischer künstlerischer Leiter des Filmfests München und auch der Chef der Reihe Neues Deutsches Kino. Und drei Regisseurinnen und Regisseure aus dieser Reihe sind dann nach 15 Uhr bei uns zu Gast. Vielen Dank erstmal.
Vielen Dank.
Das ist also dann das neue deutsche Kino, das bei uns zu Gast sein wird. Aber es gibt natürlich auch hier in München eine gewisse Tradition, ein Filmstudio, das seit wirklich sehr geraumer Zeit Geschichten im Kino erzählt, genauer gesagt seit 100 Jahren, nämlich die Bavaria Filmstudios. Sie feiern ihren Geburtstag in diesem Jahr ganz groß. Das Filmfest München zeigt drei restaurierte Filme der Bavaria und es gibt auch eine große Sonderausstellung. Tobias Krone hat sich dort für uns umgeschaut.
Die Geschichte des Films in Bayern beginnt mit Licht, mit Tageslicht. 1919 lassen sich die filmbegeisterten Brüder Peter, Franz und Ottmar Ostermeier eine Halle aus Glas in den Wald südlich von München bauen.
Man war, als dieses Gebäude 1919 errichtet wurde, noch auf Tageslicht angewiesen beim Dreh. Das Filmmaterial war relativ lichtunempfindlich, die Scheinwerfer waren Monstren, die aber nicht viel Licht erzeugten. Deshalb bestand das ganze Studio aus Glas.
Sven Femerling, Grafiker und Kurator der Ausstellung Filmstadt Atelier, hat sich zum 100-jährigen Jubiläum der Bavaria Filmstudios ein Jahr lang durch die Archive gegraben. Münchens Traumfabrik am Geiselgasteig erlebte in der Stummfilmzeit einen ersten Boom. Der Grundstein war gelegt für die Filmkarriere der Stadt München. Schon 1925 drehte hier ein damals völlig unbekannter Engländer namens Alfred Hitchcock seine Stummfilme. Größerer Ruhm kam nach dem Krieg. Die Bavaria-Filmkunst hatte sich im Nationalsozialismus weitestgehend mit seichten Durchhaltefilmen beschäftigt. Nun betrieb Hollywood hier Kriegsaufarbeitung mit Helden wie Steve McQueen in Gesprengte Ketten, dem Drama um amerikanische Kriegsgefangene in einem deutschen Lager. Hier am Münchner Stadtrand gab es viel dichten deutschen Wald für die Kulisse und die Produktionskosten waren günstiger als in den USA.
More Rock'n'Roll!
Billy Wilder drehte 1961 in Deutschland seine Ost-West-Komödie 1-2-3 und wurde vom Mauerbau überrascht. Kurzerhand simulierte man Berlin in den Studios am Münchner Stadtrand. Sven Femerling deutet auf ein Foto.
Ja, hier sehen wir das Brandenburger Tor. Das bestand aus Stahlstreben, die dann mit Holz verkleidet wurden. Die Außenhaut der dorischen Säulen bestand aus Gips. Und man hatte aber natürlich noch den Hintergrund. Deshalb hat man hier, das sieht man, das hier sind abgeschnittene Buchsbaumhecken, also die den Tiergarten simulieren. Dieses Set war vielleicht 6 bis 8 Meter tief. Aber der damalige Kameraassistent Ernst Wild, der dabei war, er hat mir erzählt, die Illusion war perfekt.
Um meine Behauptung zu erhärten, dass eine Landung auf Rhea möglich ist, setze ich in wenigen Augenblicken auf Rhea auf. Das war die Orion. Ich schalte jetzt ab. Fertig machen zur Landung.
Auch ein kleines, aber beliebtes Kapitel deutsche Science-Fiction-Geschichte hat die Bavaria Film geschrieben. 1966, nur eine gute Woche nach Star Trek, glitt Raumschiff Orion an unsichtbaren Fäden über die deutschen Bildschirme. Die Studios schafften in den 70ern einen neuen Aufschwung mit Cabaret, das 8 Oscars erhielt. Auch die Autoren des neuen deutschen Films, wie Rainer Werner Fassbinder oder Rosa von Braunheim, die eigentlich die Straße vorzogen, griffen auf die Studioinfrastruktur zurück.
Die haben ja den klassischen Studiobetrieb eigentlich abgelehnt. Opas Kino war tot. Das war eigentlich im Grunde genau das, was hier über Jahrzehnte entstanden war. Also Lieselotte Pulver und Heinz Rühmann und diese ganzen klassischen Komödien. Aber die haben dann auch schnell gemerkt, was sie für Möglichkeiten hatten hier, insbesondere Fassbinder. Weil das, was er dann letztendlich umgesetzt hat, das waren oft Stücke, die in der Vergangenheit gespielt haben, in den 20er, 30er Jahren. Bollwieser, Berlin-Alexanderplatz, Lilli Marleen. Und das kann man halt nicht irgendwo in München in der Nebenstraße machen.
Für Fassbinder entstand eine 300 Meter lange Straße nur aus Kulissenwänden. Ab den 80er Jahren konzentrierte man sich dann in den Studiohallen mehr auf Fernsehproduktionen. Das Kriegsdrama Das Boot von Roland Emmerich wurde weltbekannt. Für die Unterwasseraufnahmen ließ man ein Modell in einem Bassin aus trübem Spinatsud tauchen. Nach der Wende kehrte mit den Babelsberger Studios in Potsdam der alte Konkurrent UFA wieder zurück ins internationale Filmgeschäft. Mittlerweile verdient man bei der Bavaria vor allem Geld mit der täglichen Telenovela Sturm der Liebe und diversen Tatorten in Köln, Dortmund, Münster, Saarbrücken und natürlich München.
Eine U-Bahn will er der Wüsten, Emil. Was braucht der U-Bahn in der Wüste?
Weil es oben so staubt.
Heute live vom 37. Filmfest in München. Wir stehen weiterhin im strahlenden Sonnenschein, wobei wir haben uns in den Schatten zurückgezogen, hier am Festivalzentrum am Gasteig und freuen uns sehr auf die Gäste in dieser Stunde, Filmemacher und Filmemacherinnen, die hier in der Reihe Neues Deutsches Kino ihre Werke als Weltpremiere präsentieren.
Und gleich geht es um einen dänischen Dokumentarfilmer, dem das Filmfest eine Retrospektive gewidmet hat und ihn selbst als Agent Provocateur bezeichnet, Mats Brügger.
Unsere ersten Gäste sind schon da. Wir können sie schon sehen. Noch haben wir sie nicht ganz an den Tisch gebeten, denn wir wollen noch über die Sonderprogramme hier beim Filmfest München sprechen. Zum Beispiel dem Koreaner Bong Joon-ho, der vor 4 Wochen die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, ist eine ganze Retrospektive gewidmet. Und auch der dänische Filmemacher Mats Brügger bekommt eine Werkschau. Er ist in Deutschland noch recht unbekannt. Er hat aber auch bislang nur 4 Kinofilme gemacht. Aber die haben es in Sicht. Und für uns war das eine richtige Entdeckung hier.
Ja, allerdings. Mats Brügger macht keine klassischen Dokumentarfilme. Er hat so ein bisschen was vom Gonzo-Journalismus 2.0 à la Hunter S. Thompson oder aber auch hat was von diesen Interventionsdokumentarfilmen von Weiss. In seinem jüngsten Film Cold Case Hammarskjöld macht er sich zum Beispiel daran, die Umstände des bisher ungeklärten Flugzeugabsturzes aufzudecken, bei dem 1961 der schwedische UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld ums Leben kam. Wir haben Mats Brügger gestern dazu befragt. Patrick, beschreib mal, wie sieht's aus, wenn Brügger vor und vor allem ja also hinter und vor die Kamera tritt.
Genau, denn er ist überall präsent. Also in seinen Filmen spielt er immer eine Figur. Es ist schon etwas sehr Extremes. Er trägt einen Anzug, eine dunkle Sonnenbrille und begibt sich dann mit seinen Interviewpartnern, die ganz häufig gar nicht wissen, dass sie interviewt werden, in sehr seltsame Situationen. Eine schöne Szene habe ich mitgebracht aus seinem ersten Kinofilm, Red Chapel heißt er. Da fährt er als Regisseur einer Comedy-Truppe nach Nordkorea. Und diese Comedy-Truppe besteht aus 2 dänisch-koreanischen Comedians, von dem der eine geistig behindert ist. Und das alles wird mit geheimen Kameras aufgezeichnet. Und es gibt ja eine Szene, wo sie ihr Programm den koreanischen Offiziellen vorstellen wollen. Das klingt dann so.
I have come here together with 2 Danish-Korean comedians. And they have come here to give pleasure to your people and pay tribute to your powerful and wonderful society. It's poetry about the independence of the cat. A little pussy cat.
A little pussy. Pussy, that what
yes,
does it mean?
A cat.
Pussy or with...
No, a cat. In English you can say pussy cat or cat. It's you know, a cat.
Pussy.
Meow.
Meow, pussy. Yes. What does it mean?
Ja, was heißt Pussycat? Also er provoziert damit, die Provokation ist in jeder Szene sichtbar, er ist sichtbar und damit bringt er nicht nur sich, sondern auch häufig auch die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, in Gefahr. Also das ist schon diese Art von Grenze, die er versucht mit seinen Filmen zu überschreiten.
Und sich selber bringt er auch extrem in Gefahr bei seinem 2. Kinofilm, den er gemacht hat, The Ambassador. Da reist er nämlich ein als ja, ein Honorarkonsul aus Liberia, der mit seinem Diplomatenpass ins Diamantengeschäft einsteigen will. Das ist dann sein 2. Film, den er in Afrika gedreht hat, also eben Cold Case, jetzt der jetzige. Und wir haben ihn auch dazu gefragt, woher diese Faszination für Afrika kommt.
First of all, I am by nature very fetishistic and I have a fetishism.
Sie sollten wissen, dass ich einen gewissen Fetisch habe, wenn es um Afrika geht und vor allem für alles Extreme, für das Afrika steht. Die Auswirkungen des Kolonialismus sind dort an jeder Ecke immer noch zu spüren und ich bin der Meinung, wir müssen weiter über die kolonialen Folgen sprechen und diese Strukturen untersuchen. Seitdem wir in den 1960er Jahren Afrika verlassen haben und mit wir, meine ich die Europäer, glauben wir ja, dass uns das nichts mehr angeht und wir keine Verantwortung dafür tragen, was dort weiterhin geschieht. Im Sinne von, jetzt sind sie unabhängig und wir haben keine Aktien mehr dort. Aber das stimmt nicht.
That is not the case at all. It's not because that I advocate collective guilt, but you know, when you encounter a country such as the...
Nur um das klarzustellen, ich bin kein Verfechter der kollektiven Schuld im Hinblick auf die koloniale Vergangenheit Europas. Aber wenn du in einem Land wie der Zentralafrikanischen Republik bist, merkst du, dass es nur auf der Karte ein Land ist. Es ist ein failed state, ein gescheiterter Staat, wie man ihn sich gescheiterter nicht vorstellen kann. Und das hängt damit zusammen, dass die Ausbeutung des Landes weitergeht. Offiziell sind die Franzosen zwar weg, aber sie kontrollieren noch sehr viel. Wen auch immer man dort trifft, Minister oder Bettler auf der Straße, irgendwann kommen sie auf dich zu und flehen, bitte, kommt zurück und repariert das. Macht es wieder gut. Oder sie sagen, bitte hilf mir, aus dieser Hölle herauszukommen.
Ja, man kann sich vielleicht vorstellen, dass es doch schon einiges Risiko ist, da hinzufahren in die Zentralafrikanische Republik. Er tut das eben als ein Honorarkonsul, als der er sich ausgibt mit seinen Lederstiefeln, sieht man ihn dann immer durchs Bild stapfen. Alle Aufnahmen sind auch wieder ganz geheim gemacht und das Problem ist, dass er sich da selber in große Gefahr bringt, also es ist ein Riesenrisiko, aber natürlich auch diesen ganzen Diamantenschmuggel, der eben auf illegale Weise stattfindet durch Menschen, die sich da auch auf illegale Weise einfach Diplomatenpapiere ergaunern sozusagen, dass er das alles aufzeigt. Also es hat was sehr Investigatives, aber dadurch, dass er diese Persona spielt, hat es auch was sehr Performatives. Und deswegen haben wir ihn auch gefragt, ja, wie viel es für ihn Journalismus ist und wie viel Performance.
I do research a lot. I read all books written about a certain topic.
Ich recherchiere sehr akribisch, lese alle Bücher zu meinem Thema. Aber es gibt auch den Performance-Teil in meinen Filmen. Und das hat mit meinem Bedürfnis zu tun, mich selbst darzustellen. Das gehört dazu und macht meine Arbeit unterscheidbar. Ich bin der Meinung, viele Dokumentarfilme sehen ähnlich aus. Das ist ein Problem. Ich finde, wenn man schon einen Film finanziert bekommt, sollte er einzigartig und originell sein. Und dafür braucht es Performance.
It's not because I'm definitely not a danger tourist.
Dabei muss ich sagen, dass ich kein Katastrophentourist bin. Ich suche nicht den Kick der Gefahr. Es gäbe wesentlich smartere Wege, sich selbst umzubringen, als sich als Diplomat in der Zentralafrikanischen Republik auszugeben, um einen schwarz operierenden Diamantenschmuggelring zu gründen. Doch diese Figur, die ich da in meinem Film The Ambassador angenommen habe, war eher Teil einer Überlebensstrategie. Ich habe mich quasi in aller Öffentlichkeit versteckt, habe die Flucht nach vorn angetreten, wenn Sie so wollen, indem ich meinen Handels- und Gesprächspartnern demonstriere, wie viel Geld ich habe und mich dazu noch sehr auffällig kleide. Dann ist lustigerweise das Letzte, was die Leute von mir vermuten werden, dass ich ein skandinavischer Avantgarde-Regisseur bin, der undercover einen Film dreht.
That is the last thing that will be on their mind.
Der dänische Regisseur Mats Brügger im Interview. Ihm widmet das Filmfest München eine Retrospektive.
Deutschlandfunk Kultur live vom Filmfest in München. Und wir kommen jetzt zu der Sektion Neues deutsches Kino. Und einer der Filme, der dort läuft, ist Was gewesen wäre. Und über die Entstehung dieses Spielfilms haben wir auf einem recht ungewöhnlichen Wege erfahren. Nämlich stand plötzlich in unserer Bürotür im Sender der Drehbuchautor Gregor Sander und sagte, dass sein Roman jetzt zum Film wird. Man muss wissen, Gregor Sander arbeitet als Autor unter anderem für unser Kulturmagazin Fazit und er hat seinen Text, der erst beim Klagenfurter Wettlesen vorgetragen wurde, zum Roman gemacht und jetzt also zum Film. Und heute ist es nun soweit, Was gewesen wäre, feiert Premiere und Gregor Sander ist bei uns. Hallo.
Hallo.
Und auch der Regisseur ist da, ein Regiedebütant, aber kein Unbekannter in der deutschen Filmszene, weil er der Produzent so vieler toller Spielfilme von Christian Petzold oder Thomas Aslan ist. Florian Körner von Gustav ist da. Herzlich willkommen. Hallo.
Danke, hallo.
Wie heute Abend, hat Susanne schon gesagt, große Weltpremiere im Kino am Sendlinger Tor hier in München. Wie groß ist die Aufregung?
Oh, bei mir ist schon ein ordentliches Kribbeln zu spüren.
Bei mir auch, aber ich tue so, als wäre ich ein alter Hase.
Sehr gut.
Fühlt sich das anders an, als Regisseur anzutreten oder als Produzent?
Also ich finde, es liegt ziemlich dicht beieinander, weil ich glaube, wenn ich kein Produzent mit Herzblut gewesen wäre oder bin, dann hätte ich auch kein Regisseur werden können. Wenn man sich inhaltlich interessiert, dann liegen die Sachen doch dichter beieinander, als ich anfangs gedacht hätte.
Bevor wir so richtig eintauchen in die Geschichte, die erzählt wird, auch im Roman, aber jetzt im Film nochmal eine ganz andere Ebene erreicht. Gregor Sander, war es denn dein Wunsch, das Buch zu verfilmen oder kam Florian Körner von Gustav auf dich zu und gesagt, lass uns das mal machen.
Es war eigentlich immer ein Wunsch, alle meine Bücher zu verfilmen. Das wollte nur bisher noch keiner. Und Florian und ich haben uns bei Kiepenheuer Media, der Bernd Schmidt, der sozusagen verbindet, da haben wir uns getroffen. Er noch als Produzent, ich noch als Autor. Und dann sind wir dort in dem Büro eigentlich schon zum Regisseur und zum Drehbuchautor geworden. Also wir sind so im Gespräch, kamen wir relativ schnell dahin, dass ich gern das Drehbuch schreiben würde und Florian sehr gern die Regie machen würde.
Es geht ja um ein Paar, das in Budapest mit der Vergangenheit konfrontiert wird, die beide ja in die deutsch-deutsche Geschichte auch katapultiert. Florian Körner von Gustav, was war es am Roman, das sich aus Ihrer Sicht für eine Verfilmung eignet?
Erstmal war es, dass ich den Roman gelesen habe als Produzent, wie Gregor gerade sagte, er wurde uns von Kiepenheuer angeboten. Aber ich habe gemerkt, dass sowohl das Alter, mit dem die beiden zu tun haben, mehr mein Alter betrifft, als auch die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, sehr erwachsen schien. Und da ich vorher schon überlegt hatte, auch nochmal Regie zu führen, um diese Branche nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, kam der Roman dann zu mir und da war sehr schnell klar, das könnte der Einstieg sein, weil ich mich sehr mit den beiden Figuren identifizieren kann und mit der Art und Weise, wie sie sich über ihre Beziehung auseinandersetzen.
Es ist ja eines der prägenden Formelemente schon im Roman, war ja diese Rückblendenstruktur. Es geht ja zurück aus Budapest in die deutsch-deutsche Geschichte, vor allem in die DDR-Zeit. Ich stelle mir das, filmisch ist es ja immer schwer, Rückblendenstrukturen sind immer sehr herausfordernd. War das das größte Hindernis bei der Transformation des Romans in Film, sowohl als Drehbuchautor als auch als Regisseur?
Ja, das war natürlich ein Problem. Also diese zwei Ebenen sind irgendwie schrecklich. Also das zum Beispiel auch in ein kurzes Exposé zu fassen, das war immer schwierig, damit das eben auch funktioniert, damit der Zuschauer eben mitgeht. Ne? Aber ich hoffe, das ist uns dann gelungen. Wir haben ja die Gegenwartsebene größer gemacht als im Roman. Also wir haben etwa so jetzt 2/3 Gegenwart, 1/3 Vergangenheit. Und dann haben wir auch tolle Schauspieler gefunden, die das eben möglich machen, dass man glaubt, in der Vergangenheit zu sein und dass man eben mit diesen, dass diese älter gewordenen Figuren dann in der Gegenwart einem wieder begegnen. Es ist, wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich, glaube ich, gesagt, nee, lass mal lieber gut sein mit 2 Ebenen. Aber so war es eben. Der Roman war da und dann musste man mit 2 Ebenen umgehen.
Also am Anfang hatten wir noch ziemlich große Bedenken, wie wir den Schnitt gestalten und haben uns ziemlich viel auch überlegt mit Überblendung, mit Dialog, der quasi in die Rückblende reingeht, was jetzt zum Teil auch noch ist. Also Musik, die quasi wieder in die Gegenwart zurückschwappt. Aber ich muss sagen, das hat sich dann mit Mona Breuer, der Cutterin im Schneideraum, sehr viel einfacher dargestellt, als wir es vorher vermutet haben. Es ging wirklich sehr gut auf und war gar nicht irritierend jetzt. Man hatte auch kein Problem damit, wenn sie in Budapest auf der Brücke steht und sagt, ich kenne den, und dass wir dann zack zu den beiden schneiden. Ich glaube auch, dass mit der Besetzung von Mercedes Müller als jüngere Christiane Paul das wirklich sehr gut geklappt hat und man sehr schnell weiß, ah ja, das muss sie sein. Da hatte ich eigentlich große Bedenken, dass der Zuschauer das gleich versteht, aber es wird wirklich sehr schnell und sehr gut klar.
Patrick hat ja schon gesagt, es ist Ihr Regiedebüt und Sie haben bislang als Produzent solche Regisseure wie Angela Schandelek oder Christian Petzold produziert. Inwieweit waren denn die Dreharbeiten mit diesen Regisseuren auch eine Schule für Sie selber?
Oh, absolut, weil als Produzent erfährt man ja ein Projekt von der ersten Idee, vom Exposé über die Drehbuchentwicklung, über die Finanzierung, über die Zusammenstellung von Team, Motiven, die Dreharbeiten, der Schnitt, die Nachproduktion und dann die Veröffentlichung und der Verleih. Und das heißt, dieses ganze Bild ergibt ein unglaublich fundiertes Fachwissen. Also es ist mit Sicherheit die umfangreichste Ausbildung gewesen, die ein Regisseur je erfahren hat. Wir haben immerhin 31 Filme inzwischen produziert. Und wenn man jedes Mal die Idee quasi bis zur Auswertung verfolgen kann, gewinnt man einen sehr umfangreichen Eindruck von den Dingen, die funktionieren oder auch von denen, die ganz anders funktionieren oder gar nicht funktionieren.
Was waren denn trotzdem noch die Herausforderungen, wenn man dann selber hinter der Kamera steht?
Dass man sich auf das konzentriert, was man erzählen will. Und da war auch die Erfahrung als Produzent sehr gut. Also, dass man als Neuling zu einem Set kommt und nicht völlig verwirrt ist von all den Leuten, Autos, Garderoben, Mobil und Catering. Und dass man sich konzentriert und sagt, okay, wo sind wir? In welchem Kontext steht diese Szene? Und was wollen wir in der Szene erzählen? Ich glaube, dass einem das sehr viel schneller verrutscht, als man denkt, weil man auch permanent auf die Uhr guckt. Das heißt, ich hatte so einen kleinen Watchman-Monitor, wo oben immer die Uhrzeit lief. Man wusste immer, noch 2 Stunden bis zur Mittagspause, noch 3 Stunden bis Drehschluss. Und in der Zeit, das dann hinzukriegen, war eine Herausforderung. Aber zum Glück hatte ich die Erfahrung und wusste auch, wie stressig sowas sein kann.
Ich fand es jetzt interessant, noch mal zu hören, dass der Film jetzt noch einen stärkeren Gegenwartsbezug hat. Der Roman ist ja auch etwas älter, jetzt schon älter, also ein paar Jahre her. Interessant war, dass ich schon dachte, als du den Roman im Drehbuch verfasst hast, dass es dir wichtig war, wenn es um Budapest geht, dass man von Budapest 2018/19 erzählt. Da ist ja was passiert. Also der Aspekt der Flüchtlingskrise ist ja plötzlich da, den es davor nicht gab. Wie wichtig war das für dich, dass das auch in den Roman kommt, in den Film?
Ja, na, das war schon sehr wichtig. Und wenn man bedenkt, der Roman ist 2014 erschienen, Und da wird am Ende ein Spaziergang von Ungarn nach Serbien gemacht. Da gab es gar keinen Zaun, da stand nichts. Die konnten da einfach so über die grüne Grenze gehen. Gut, es war ein Roman, das ist eh leichter als im Film. Aber wir hatten das Problem, dass da inzwischen eben ein Zaun steht. Ne? Und ich muss auch sagen, dass in der Rezeption des Romans dieses Ungarn überhaupt gar keine Rolle, auch die politische Situation in Ungarn, das wurde kaum wahrgenommen. Das ist heute anders. Also die Politik von Orbán wird ganz anders wahrgenommen heute. Und ich glaube auch, dass diese Idee, das Land zu verlassen oder ein Land verlassen zu müssen, heute eine ganz andere ist, als es noch 2014 war, nur in 5 Jahren.
Gregor Sander und Florian Körner von Gustorf. Ihr Spielfilm Was gewesen wäre feiert heute Weltpremiere hier beim Filmfest in München und kommt dann am 21. November in die deutschen Kinos. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch.
Sterne über uns. So heißt ein weiterer Spielfilm aus der Reihe Neues deutsches Kino. Und die Sterne über uns beziehen sich auf das, was die Protagonisten des Films, eine Mutter und ihr Sohn, allabendlich über sich sehen können. Denn die alleinerziehende Melli und ihr 9-jähriger Sohn Ben haben gerade keine Wohnung und wohnen im Wald und haben sich in der Nähe von Köln ein Zelt dort aufgestellt. Melli tritt dann während des Films einen Job als Flugbegleiterin an und wir sehen ihr dabei zu, wie sie versucht, sich irgendwie aus dieser Situation ohne Wohnung und mit kleinem Sohn herauszukämpfen. Und bei uns sind jetzt die Regisseurin des Films, Christina Ebert, und die Hauptdarstellerin, Franziska Hartmann. Guten Tag, hallo.
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 Christina Ebert, Sie greifen mit dem Film ein Thema auf, das ja immer wieder auch in unserer Gesellschaft diskutiert wird, nämlich die Herausforderung alleinerziehender Mütter. Wie haben Sie sich selbst für das Drehbuch dem Thema angenähert? Was war Ihnen dabei wichtig?
Eine interessante Frage, ziemlich allumfassend. Ich versuche, das interessant zu beantworten. Ich habe natürlich recherchiert und mit Müttern gesprochen. Zusätzlich ist meine Mutter selber in der Position einer, die arbeitet als Sozialarbeiterin beim Jugendamt. Das heißt, die hat wahnsinnig viele solcher Fälle, die ihr tagtäglich begegnen, von denen sie ab und zu erzählt. Das waren Recherchequellen und sozusagen thematisch, das ist schon, es geht um alleinerziehende Mütter, aber letztendlich geht es für mich stark um die Frage, wie wollen wir eigentlich gesellschaftlich mit Menschen, die, also wollen wir wirklich sozusagen Fragen nach dem Selbstverschulden stellen? Es geht gar nicht darum, die Figur so sehr zu entlasten und zu sagen, das sind Menschen am Rande der Gesellschaft, die vielleicht komplett schuldfrei davon sind, wie sie in die Situation gekommen sind. Es geht auch nicht darum zu sagen, der Staat ist verantwortlich oder so, sondern eigentlich ein sehr komplexes System zu zeichnen und zu hinterfragen, wollen wir als Gesellschaft so miteinander umgehen.
Wie schwierig spielt man denn diese Konfliktlinien, die wir gerade gehört haben? Weil das ist ein Film, der sehr stark an Ihnen hängt, Franziska Hartmann. Sie sind fast in jeder Szene des Films zu sehen, also Sie tragen ihn wortwörtlich. Und man sieht ja auch Melli, wie sie den ganzen Tag versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten. Sie stapft da mit ihrem perfekten blauen Flugbegleiterin-Kostüm aus dem Wald in den Zug und dann hinein in ihren Job und dann wieder zurück zu ihrem Sohn. Wie schwer ist das so zu spielen? Weil dieser Konflikt, sie versucht ja diese Fassade aufrechtzuerhalten, das ist ja das, was in ihr stattfindet.
Mhm. Also dieser komplexe Konflikt außerhalb, was das System angeht, von dem Tina gerade gesprochen hat, der ist natürlich genauso im Inneren dieser Figur Melli zu finden, dieser Mutter, die einfach komplett hin und her gerissen ist, was sozusagen das Richtige ist zu tun. Soll sie jetzt lieber mit ihrem Sohn in irgendeiner Notunterkunft, in einem Obdachlosenheim schlafen, was, glaube ich, vor allen Dingen für ein Kind keine besonders schöne Erfahrung ist, macht sie Abenteuerurlaub mit, in Anführungszeichen, mit ihrem Sohn im Wald, was aber natürlich bedeutet, dass der Junge von vorne bis hinten lügen muss, damit das nicht auffliegt, und der Junge versucht natürlich mir zu helfen und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles so per se schon so aufwühlend, tragisch und komplex, dass man da tatsächlich ja gar nicht viel spielen muss, sondern die Situation ist einfach auch ein total tolles Buch, ergeben von alleine, dass man da in starke Emotionen und Konflikte kommt.
Es scheint auch immer wieder stark um Würde zu gehen, die sie auch bewahren möchte, und die Frage, naja, was ist jetzt gut und was ist nicht gut, also inwieweit gefährdet sie manchmal mit diesem Will, die Würde zu bewahren, ihren Sohn, inwieweit tut sie ihm vielleicht dann auch was Schlechtes sozusagen? Frage an beide.
Naja, also das ist schön, wenn das so wahrgenommen wird, weil genau das war auch die erzählerische Absicht. Wobei es jetzt schon wichtig ist, für mich zumindest, dass wir gar nicht unbedingt Antworten darauf geben können, sondern eben genau die Frage der Würde diskutiert wird und das durchaus auch streitbar in alle Richtungen, weil man das Gefühl hat, dass sozusagen alle Ebenen im Umgang mit der Situation total überfordert sind. Und das ist viel mehr Kern, der erzählerische Kern, worum es für mich geht.
Also ich habe den Film noch nicht gesehen, insofern kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber ich glaube, dass man auch als Zuschauer ständig konfrontiert wird mit diesen Fragen, die ich auch treffen muss, wie ich jetzt mit diesen ganzen Entscheidungen, die getroffen werden muss, was jetzt das Beste fürs Kind ist, was das Beste auch für mich oder für, ja, einfach für die Zukunft ist. Und ich bestimmt hat man beim Gucken die ganze Zeit den gleichen Konflikt und ist die ganze Zeit mitgefragt, wie würde ich handeln oder wie soll sie jetzt handeln, was würde ich ihr wünschen und so.
Ben ist 9 und er ist schon recht erwachsen für sein Alter. Das muss man wahrscheinlich auch werden in dieser Situation. Er versucht es auch seiner Mutter relativ häufig recht zu machen. Sie will ihn dann wieder unterstützen. Es ist eine sehr enge Gemeinschaft. Fast schon mehr wie eine Freundschaft, ne? Als nur Mutter und Sohn. Wie haben Sie eigentlich diese Nähe zu diesem jungen Schauspieler, der so herausragend auch ist in dem Film? Er arbeitet, war das, weil mit Kindern arbeitet sich schwer, sagen uns Regisseure so häufig, wenn sie uns besuchen. Wie war das? Wie kam diese Nähe dann letztendlich zustande?
Das Tolle war, dass beide bereit waren, dass wir schon langfristig vorher viel proben konnten und dass wir sehr viele Situationen improvisiert haben, die in dem Film dann gar nicht auftauchen, aber damit sie gemeinsam eben schon Erlebnisse hatten, die die beiden stärker zueinander hat wachsen lassen. Ja, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich fand es tatsächlich eine total schöne Arbeit mit Claudio und das lag zum einen daran, dass es einfach gut gepasst hat irgendwie und wir uns eben coolerweise vorher schon kennenlernen konnten und viel zusammen improvisiert haben und so weiter und so fort. Aber es war auch so toll, dass er so total leidenschaftlich gespielt hat, wenn er gespielt hat, aber er hat eben auch noch andere Leidenschaften wie Skaten zum Beispiel oder so. Aber das war total schön, weil dadurch war das nicht so irgendwie so ein verkrampfter Junge oder sowas oder der so wahnsinnig viel Druck hat, sondern der hat es einfach irgendwie, der war so frei oder so. Das war schön.
Was sich dann ja auch in den Film transportiert, weil er ja trotz dieser Situation immer ganz unbefangen so fast wirkt. Also er versucht seiner Mutter auch immer recht zu machen, aber gleichzeitig bleibt er auch so ein bisschen das Kind. Vielleicht ist das auch noch von der Arbeit dann mit rüber oder von seiner Person her mit rüber geschwappt.
Ja, vielleicht.
Ja, ganz unbedingt. Und das war auch die Auswahl, also weshalb wir uns für Claudio entschieden haben, um eben nicht einen Jungen zu erzählen, der dann auch ein Opfer ist, sondern der wirklich auch ein Teil davon ist, wo man ganz anders diese Fragen auch nochmal diskutieren kann, weil man das Gefühl hat, man kann Kindern auf der einen Seite viel zumuten und dann ist es hier trotzdem ab und zu grenzwertig. Und genau diesen Grenzgang wollten wir gehen. Und das war mit Claudio total super und mit den beiden total gut.
Sterne über uns. Das Spielfilmdebüt von Christina Ebelt hat morgen hier in München Premiere in der Reihe Neues Deutsches Kino und die Hauptdarstellerin ist Franziska Hartmann. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, danke fürs Gespräch.
Danke schön, dass wir da sein durften.
Vor 5 Jahren lief hier in München in der Reihe Neues Deutsches Kino der Spielfilm Nachthelle von Florian Gottschick. 2 Pärchen trafen sich damals in ihrem Heimatort. Schicht für Schicht entblätterten sich nicht nur ihre Beziehungen, überhaupt ein wunderbares erotisches Psychogramm, das wir damals hier sehen durften. Jetzt ist Regisseur Florian Gottschick wieder da mit einem neuen Film. Rest in Greece, schon der beste Titel im Programm, das kann ich jetzt schon versprechen. Und dieser Film feiert am Montag seine Premiere und schön, dass Florian Gottschick bei uns ist. Hallo.
Hallo, habe ich gerade verstanden, der beste Film oder was hast du gesagt?
Beste Filmtitel erstmal. Wir müssen noch die anderen sehen. Was bedeutet es Ihnen eigentlich, nach 5 Jahren wieder einen neuen Film hier in München zu zeigen?
Ach, das ist herrlich. Also ich muss sagen, dass nach der Uni eigentlich meine Karriere erst mit München dann startete. Nachthelle war mein Diplomfilm. Und Christoph Gröner hat uns sofort eingeladen, als er einen Rohschnitt gesehen hat damals. Und jetzt auch wieder. Der Film war noch gar nicht fertig, da hat er uns eingeladen.
Ja, er setzt auf Kontinuität. Ja. In Rest in Greece geht es diesmal um ein Paar, das sich vor der Kulisse eines Ortes neu finden muss. Nämlich
eines griechischen Ortes.
Genau, ja. Die griechische Insel Tinos. Genau. David und Nina machen da Urlaub. Er will seinen Roman fertig schreiben, sie die Ehe wiederbeleben. So richtig glücklich sind sie schon am Anfang nicht, wenn sie da hinkommen. Oder in welchem Zustand kommen sie auf die Insel? Insel?
Also mich interessierte erstmal, so sind wir angetreten, ein Paar im Stillstand, das jetzt einige Jahre, wir haben gesagt 8 Jahre zusammen ist und irgendwie entweder jetzt eine neue Perspektive für sich braucht oder eigentlich Schluss machen muss.
In dieser Ferienwohnung taucht dann plötzlich die Tochter des Besitzers auf. Dabei sollte sie gar nicht da sein, eine Schauspielerin aus Athen. Und aus dieser Begegnung, dann ist plötzlich eine dritte Person in dieser stehengebliebenen Beziehung, gerät ja auch vieles in Bewegung. Vor allem, es entwickelt sich so eine sehr intensive Begierdeschleife. Diese Figuren werden auch immer langsam und stärker zu sich hingezogen. Was hat Sie genau an dieser Begegnung interessiert?
Begierdeschleife ist ein schönes Wort. Das
können Sie gerne benutzen.
Ja, das glaube ich. Also, mich interessieren eigentlich immer wieder Konstellationen à la Ménage à Trois oder so, die ein Mensch oder Menschen oder ein Paar zwingt, sich weiterzuentwickeln oder sich zu hinterfragen oder in den Abgrund zu schauen. Und ich lasse dann einfach zu gerne den Abgrund zurückschauen.
Interessant ist ja, wie Sie dann diese erotische Dreiecksbeziehung inszenieren. Erotik im deutschen Fernsehfilm ist häufig so ein bisschen verdruckst inszeniert. Bei Ihnen aber sehr erwachsen und selbstbewusst. Wie wollten Sie das darstellen?
Ja, also Erotik ist für mich erstmal, muss ich sagen, ich privat bin eher prüde. Und wenn es aber dann um eine filmische Erzählung geht, habe ich festgestellt, dass ich so wahnsinnig viel und detailliert über Erotik und auch Sex erzählen kann. In Nachthelle, der wird ja auch manchmal Erotik-Thriller geschimpft, gibt es eben auch einige solcher Szenen. Und danach habe ich dann 5, 6, 7 Erotik-Thriller angeboten bekommen. Aber Erotik zum Selbstzweck finde ich nicht spannend. Sondern immer dann, wenn ich etwas damit erzählen kann, wenn ich eine Beziehung porträtieren kann. Dadurch.
Erzählen ist ja auch so eine Tür, durch die man gehen kann, wenn man Ihren Film noch tiefer durchdringen möchte, denn er ist ja Romanautor. Und irgendwann kann man sich ja die Frage stellen, stellt er sich das nicht alles vor? Also Sie spielen auch mit der Frage der Autofiktion, ob man sich quasi aus einer langweiligen Beziehung rausschreiben kann.
Das ist richtig. Also das ist eine Ebene in dem Film, auf die ich da gerne oder die ich immer so mitschweben lasse. Das kommt auch daher, weil ich ein großer Anhänger des postmodernen Films bin. Das ist also keine Epoche, sondern eher eine Stilrichtung, wo verschiedene Realitätsebenen aufeinandertreffen. Und so war Nachthelle schon und so habe ich das auch mit Dressing Greece versucht.
Welche Rolle spielt dabei eigentlich die griechische Insel?
Die Hauptrolle, würde ich sagen. Also immer, wenn ich das Paar, um das es geht, in eine Versuchsanordnung stellen kann und loslösen kann von ihrem Alltag, kann ich das am allerbesten untersuchen. Und das ging eben so toll auf dieser Insel.
Florian Gottschick, der Regisseur des Spielfilms Rest in Greece, war unser Gast. Der Film feiert im Rahmen des Filmfests am Montag seine Weltpremiere um 22.30 Uhr. Weite Vorstellungen dann für die Filmbesucher am Mittwoch und Donnerstag. Vielen Dank für den Besuch.
Sehr gerne, danke.
Wir haben hier in München beim Filmfestival über viele Filme gesprochen, die dann hoffentlich auch bald im Kino zu sehen sein werden. Ein bisschen Geduld braucht man dafür noch. Und deswegen gibt uns Christian Berndt in Vorgespult einen Überblick über die interessanten neuen Filme, die in der kommenden Woche in den Kinos anlaufen. Und er beginnt mit einer Komödie über die Filmwelt der DDR.
Babelsberg 1961. Emil, gespielt von Dennis Mojen, hat gerade den Militärdienst hinter sich. Sein Bruder hat ihm einen Job in den DEFA Filmstudios verschafft. Als Komparse ist der Tollpatsch untauglich, aber dafür verliebt er sich in Tänzerin Milou, gespielt von Emilia Schüle. Milou mag den Halotri auch, doch dann...
Berlin ist im Ausnahmezustand. Die haben die Ost-West-Grenze zugemacht.
Die Mauer wird gebaut und Milou kann nicht mehr aus West-Berlin zurück in die DDR. Die Komödie Traumfabrik erzählt eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der deutschen Teilung. Der Mauerbau unterbricht zunächst die Filmproduktion in Babelsberg, für Emil aber ergibt sich damit eine unverhoffte Chance.
Ich habe die Idee, wie ich Milou wiedersehen kann.
Du willst einen Film erstellen?
Ja.
Das Schlitzohr gibt sich als Regisseur aus, um Milou für einen Film zu engagieren. Eine Irrsinnsidee, die aber dank kurioser Verwicklungen aufgeht. Martin Schreyers Film will Köpenick-Jade, romantisches Filmmärchen mit Anleihen an Amelie und Hommage an die Babelsberg-Studios sein. Aber der Versuch, filmische Erfolgsrezepte zu kopieren, misslingt grotesk. Der reale historische Hintergrund ist nur Staffage, die Studios sehen mehr nach Hollywood für Arme als nach DEFA aus. Und die Figuren karlauern sich durch eine infantile Handlung, die mit süßlichem Pathos und Dialogen wie aus einer Billig-Soap viel zu sentimental gestrickt ist, um als Farce durchzugehen. Beworben wird Traumfabrik als erste Eigenproduktion der Babelsberger Studios seit 20 Jahren. Ob man nach einem solch rufschädigenden Desaster noch einen Versuch wagt, scheint sehr fraglich. Am Brenner wird der längste Eisenbahntunnel der Welt gebaut. Ehrfürchtig hält man einen Dankgottesdienst ab. Der österreichische Dokumentarfilm Erde führt an Großbaustellen und Kohleabbaugebiete, die mit ihren gigantischen Ausmaßen zugleich überwältigen und erschrecken. In Kalifornien sieht man in Luftaufnahmen riesige braune Flächen, die sich in die Landschaften gefressen haben.
That's what we do. We move mountains. We're changing the shape of.
Wir versetzen im wahrsten Sinne des Wortes Berge, sagt ein Baggerfahrer. Der renommierte Dokumentarfilmer Nikolaus Geierhalter reflektiert in Erde das Konzept des Anthropozäns, das besagt, dass in unserem Erdzeitalter der Mensch zum prägenden Faktor auf dem Planeten geworden ist. Der Mensch, so erfährt man, bewegt mittlerweile täglich mehr Erdoberfläche als die Natur. In Interviews mit Minenarbeitern macht sich Verunsicherung breit. Ein italienischer Minenarbeiter hadert mit der Zerstörung der Berge. Die grandios monumentalen Aufnahmen der riesigen Abbauflächen erinnern in ihrer unheimlichen Weite an Gemälde Caspar David Friedrichs. Erde führt somit eindrucksvoll, aber ohne künstliche Dramatik vor Augen, welche schiere menschliche Macht in jeder Minute auf unserem Planeten wirkt. Es ist eine Bestandsaufnahme, die gerade durch ihre unkommentierte Nüchternheit schaudern lässt.
Wohin ich auch gehe, sehe ich sein Gesicht. Ich vermisse ihn einfach.
Peter Parker alias Spider-Man trauert um seinen verstorbenen Mentor Tony Stark. Vom Superheldendasein hat der 16-Jährige erstmal genug. Aber aus einem Paralleluniversum taucht Quentin, gespielt von Jake Gyllenhaal, auf, der ihn für einen gefährlichen Krieg gewinnen will.
Das hört sich nach einer ziemlich großen Nummer an. Und ich bin doch nur ein freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft.
Peter will lieber mit auf die Klassenfahrt nach Europa. Im neuen Marvel-Superheldenfilm Spider-Man Far From Home wird die Titelrolle erneut vom jungen Briten Tom Holland, dem bisher interessantesten Spider-Man-Darsteller, gespielt. Seine Darstellung des Verwirrten mit seiner Identität ringenden Vollweisen hat erfrischenden Charme. Gerade aus Peters Unbeholfenheit ergeben sich die spritzigsten Szenen. Aber wie schon im ersten Teil schöpft Regisseur John Watts das Potenzial der Figur nicht aus. Zu wenig Spielraum bleibt im Schlachtgetümmel. Zwar gibt es einige interessante Ideen, zu denen ein verwirrender Wechsel der Realitätsebenen gehört, die aber in der Endlosschleife des Dauerkampfes verleppern. Und so kommt auch die Spider-Man-Fortsetzung nicht aus dem Korsett des Blockbuster-Superhelden-Schemas heraus.
Christian Berndt über drei Filme, die am Donnerstag in unsere Kinos kommen. Spider-Man, Erde und Traumfabrik. Das war Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, live vom Filmfest in München mit Patrick Wilinski
und Susanne Burg. We'll be right back.